Ja, für das Thema, jetzt sehe ich ein paar neue Gesichter. Ich möchte gerade noch mal das übergeordnete Thema einfach, damit auch ihr im Bilde seid. Es geht um das geistliche Leben. Wie sieht das geistliche Leben als Nachfolger Jesu Christi in der Gemeinde aus? Dann natürlich auch in der Welt nach draußen hin. Wie geht es auch dann ganz praktisch? Und wir haben im ersten Vortrag heute Mittag uns kurz angeschaut. Ich meine, dieses geistliche Thema, wie lebe ich geistlich, ist ja ein Riesenthema, das könnte Wochen füllen. Ich kann ja hier nur wirklich Eisspitze nur mal ankratzen. Und das erste Thema war jetzt eben alttestamentlich, wie baue ich meinen Tempel? Das ist das Fundament. Also ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Wie tue ich das ganz praktisch, dass ich, sag mal, als Licht, als geistliches, ja, als dass das Geistliche nach draußen kommt, dass die Menschen sehen, ich bin ein Stück weit anders als die, die nicht im Glauben stehen. Und jetzt wollen wir das Ganze auch ein Stück weit praktischer machen, aber auch hier natürlich erstmal wieder, wir wollen heute Abend das Vorbild des Timotheus nehmen. Dass neutestamentlich jetzt der Paulus, der ja ein großes Vorbild war, wie er dem Timotheus ganz praktische Dinge an die Hand gibt, damit wir das auch ein Stück weit nachahmen können, damit er wieder ein Vorbild ist für uns. Und ich denke, Tempelbau hat auch damit zu tun, wir haben es gesehen, einmal den Herrn Jesus als Vorbild zu nehmen, mit ihm Zeit zu verbringen, zu fragen, was er möchte, dann aber auch, sag mal, Vorbilder zu nehmen, auch irdische Vorbilder, auch selbst Vorbild zu werden. Und das soll das Thema heute Abend sein. Wie ist das? Wie baue ich Tempel? Wie werde ich geistlich nach außen hin? Und als ich mich mit 24 Jahren bekehrt habe, vollständig aus der Welt, wie gesagt, ich hatte keinen christlichen Background, ich wusste von gar nichts, irgendwas. Was heißt es jetzt, Christ zu sein? Ja, ich wusste nur eins, ich war brennend, ich wollte irgendetwas tun, ich wollte den Herrn Jesus irgendwo verherrlichen. Und ich habe natürlich auch nach Vorbildern gesucht. Wer zeigt mir jetzt, wie geht es? Und ich war dann Stück weit enttäuscht. Ich hatte zwar liebe Geschwister damals, auch in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde, die ich dann besucht hatte, aber irgendwie war das alles so normal, auch bei denen im Glauben. Ich dachte mir, hey, wenn wir doch jetzt Jesus haben, dann muss das doch viel brennender, viel enthusiastischer sein. Aber die haben mich auch ein Stück weit irgendwo gebremst, was auch in gewisser Weise auch gut war, aber es war so normal. Ja, es war nicht anders. Und ich habe mir so gewünscht von Herzen, dass mich jemand irgendwo an die Hand nimmt, damit ich lerne, ja, was heißt es jetzt geistlich, ein Vorbild zu sein, geistlich den Tempel zu bauen, geistlich zu agieren. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu uns auch orientieren können. An wen orientieren wir uns? Ich meine, in der Welt ist es ganz einfach. Da hast du überall Vorbilder. Ja, sei es im Sport, irgendwelche Vorbilder, sei es musiktechnisch, sei es irgendwelche Filmschauspieler. Aber was ist ein Vorbild in Gottes Augen? Was sollen wir, du und ich, nachstreben, damit wir geistlich werden? Und vielleicht bist du auch hier, du hier heute und sagst, ja, jetzt ich habe erste Vortrag, Tempel Gottes möchte ich bauen. Jetzt möchte ich auch sehen, wie geht es praktisch vonstatten. Was beinhaltet es, in dieser Welt ein Vorbild zu sein, geistlich zu sein? Und ich habe den Vortrag in zwei Teile gegliedert. Einmal wollen wir uns kurz anschauen, das ist auch wieder eigentlich, das korreliert mit dem ersten Vortrag, lass dich nicht hindern, ein Vorbild zu sein, ein geistliches Vorbild zu sein, genauso wie du dich nicht hindern lassen sollst, den Tempel Gottes zu bauen. Und dann wollen wir sehen im zweiten Teil, wie sieht das praktisch aus. Da gibt es gewisse Teile im ersten Timotheusbrief. Und wie gesagt, das ist auch wieder nur die Spitze vom Eisberg. Aber ich glaube, damit haben wir dann auch genug zu tun, dass wir uns schauen, auch jeder, wo muss ich vielleicht nachjustieren in meinem Leben. Aber zuerst wollen wir uns angucken, 1. Timotheus 4, Verse 12 und 13. Darum soll es gehen, 1. Timotheus 4, Verse 12 und 13. Und ich lese uns gerade mal diese Verse. Heißt es, das sagt Paulus zum Timotheus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Hier machen wir einfach einen Stopp. Ja, der Text ist immer kontextgebettet, aber das würde den Rahmen komplett sprengen. Als Erster, ich habe es schon gesagt, der Paulus, der ermutigt den Timotheus, und das möchte ich auch heute Abend tun, auch an mich selber. Ich möchte uns ermutigen, Vorbild zu sein, weil Vorbild zu sein heißt, Tempel Gottes zu bauen, heißt geistlich zu sein. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, Vorbild. Vorbild ist jetzt nicht so das Thema, das ich mir vorstelle. Vorbild, das ist für mich etwas, da bin ich zu beschäftigt, da bin ich zu alt, da bin ich zu jung dafür. Ich habe noch nicht die Bibel 5-mal durchgelesen. Vorbild ist was für die Vollzeitler unter uns oder die, die die Gemeinde leiten. Nein, Vorbild ist für jeden von uns. Denn Vorbild, christlich zu sein, heißt geistlich zu sein. Und der Paulus sagt ja dem Timotheus, verachte nicht ein Vorbild zu sein. Er sagt, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Der Timotheus hatte natürlich ein großes Vorrecht, einen großen Vorteil. Der hatte den Timotheus an seiner Seite. Der hat ihn wirklich so unter die Fittiche genommen. Und wenn hier der Paulus sagt, Timotheus, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Was schätzt er denn, wie alt war denn der Timotheus? Dürft ihr jetzt was laut sagen? 20, 40, knapp 40, 30, 25, jawohl, jetzt haben wir, genau, ja, genau. Also wir würden natürlich, wenn man es so liest, also 20, 25, ist tatsächlich so, dass er so knapp, also er war wahrscheinlich unter der 40er Marke, weil im Römischen Reich, auch bei den Juden war es dann so, ab 40 war man dann, sag mal, erwachsen. Ja, sonst war man noch ein Jugendlicher. Und ich denke, im geistlichen Bereich ist das, hat schon was für sich. Ja, wobei, wenn man manche 60-, 70-Jährige anguckt, die schon lange im Glauben sind, manchmal fragt man sich, oh, da fehlt es aber trotzdem noch. Also es hat nicht immer was mit dem Alter zu tun. Und das ist genau eigentlich das, was der Timotheus hier auch ein Stück weit ein Problem hatte. Der war halt noch unter dieser 40er-Marke und man hat ihn wohl nicht ganz ernst genommen. Und Paulus ermutigt ihn aber, trotz seiner Jugend, in Anführungszeichen, strebe du danach, ein Vorbild zu sein. Und das gilt auch für uns, egal wo du bist, ob du alt bist oder jung bist, ob du Mann oder Frau bist. Wir sollten danach streben, wirklich ein Vorbild zu sein und nicht zu sagen, ja, aber ich nicht. Und eins ist klar, jeder von uns ist ein Vorbild, ob er es sein möchte oder nicht. Ja, man wird beobachtet, wie man sich gibt, auch in der Gemeinde, auch außerhalb der Gemeinde. Und gerade bei uns Gläubigen ist es so, ach, das ist ein Gläubiger. Und schau mal, wie der sich gibt. Ja, und jetzt schau mal, der ist ein Gemeindeleiter und schau mal, wie der sich gibt. Die Leute haben dann feines Gespür dafür. Deswegen, jeder von uns ist in diesem Sinne ein Vorbild. Und dieser Timotheus, der hat es ja nicht einfach gehabt, sondern der Timotheus hat es in seinem Gemeindealltag mit Irrlehrern zu tun gehabt, mit Gegenwind, mit Leuten, die ja ihn vielleicht auch wegen seiner Jugend verachtet haben. Und wie gesagt, das ist manchmal auch Gemeindealltag. Ja, man glaubt manchmal nicht so, was in den christlichen Gemeinden auch sein kann. Alle irgendwo ein Stück weit kann das uns treffen, deswegen wollen wir uns da nicht entmutigen lassen. Vorbild ist ein Muster, das nachgeahmt werden soll. Also du und ich, wir sollen Muster sein, das man nachahmt. Ein geistliches Muster, das man nachahmt. Und in 1. Korinther 11, 1 heißt es, vielleicht lesen wir das gerade zusammen, 1. Korinther 11, 1, der Paulus sagt dem Timotheus, sagt es den Korinthern, aber seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Der Paulus, der sagte, ihr sollt mich nachahmen, wie ich ein Nachahmer des Christus bin. Und das ist etwas, in Hebräer 13 heißt es, dass wir auch Vorbilder nehmen sollen bei Leuten, die schon, sag mal, gestorben sind. Ahmt ihren Glauben nach. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kennt. Hebräer 13, Vers, lesen wir diese Stelle auch noch dazu. Hebräer 13, 11. Das ist nämlich auch eine Aufforderung oder eine Ermutigung, dass wir uns Vorbilder nehmen sollen. Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Also wir haben zwei Aufforderungen, dass wir uns selbst Vorbilder nehmen sollen. Einmal natürlich den Herrn Jesus und aber auch Menschen. Hebräer 13 Stelle sagt, wir sollen uns Menschen nehmen, die schon, sag mal, die das Ende ihres Wandels vorüber haben. Was heißt denn das? Wie kann ich mir Vorbilder nehmen, die schon nicht mehr unter uns sind? Biografien. Das heißt, ich soll mir zum Beispiel, ich mache das sehr gerne, ich bin eine Leseratte und das hat mir auch sehr viel geholfen, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich Vorbild suche, wie agiere ich geistlich, wie werde ich geistlich, dass ich gucke, nicht nur, wie macht es der Herr Jesus, das ist natürlich unser Prototyp, aber ich kann auch zu Biografien gehen. Ja, eines meiner größten Gewinne ist zum Beispiel, ich habe die Biografie von Georg Müller gelesen, die Autobiografie von Georg Müller. Ja, was hat der Mann im Glauben vollbracht? Allein durch Gebet. Robert Chapman, ich sage gerade Biografie, vielleicht hat da mal jemand Lust, dann auch eine Biografie zu lesen. Der Apostel der Liebe. Wie ist es möglich, dass ich nach außen hin jemand werde, der liebevoll ist? Ja, da kann ich sehen, wie hat er das gemacht? Hudson Taylor, wenn einer vielleicht jetzt in die Mission gehen möchte oder vielleicht hier ein bisschen auch Vertrauen braucht. Wie haben es die gemacht? Und es ist interessant, wir haben gerade drüber geredet, das waren oft Männer, die hatten ihre Kämpfe. Ja, die waren nicht Überflieger, aber Gott hat sie durchgetragen. Und da kann ich ein Stück weit sehen, wie haben es die anderen gemacht. Also Vorbild zu sein heißt ein Zweifaches. Einmal, ich nehme mir Vorbilder, indem ich mir die anschaue und mich passiv von denen prägen lasse, also einmal von der Schrift natürlich, den Herrn Jesus, aber dann auch von Vorbildern, die schon tot sind, oder aber auch, ich weiß nicht, kurze Frage, habt ihr auch Vorbilder, braucht ihr jetzt keinen Namen nennen, habt ihr Vorbilder bei euch, wo ihr sagt, das ist ein Vorbild für mich im Glauben, lebendiger? Möchte da doch vielleicht einen Namen sagen, oder ist das zu privat, ich weiß es nicht, gibt es vielleicht, einer sagt vielleicht Graham, oder gibt es da Leute, oder wollt ihr lieber Bruder Andrew? Bruder Andrew, okay, genau, das ist, war der Bibelschmuggler, oder?
Ja.
Ja. Wilhelm Busch, der alte Haudegen Wilhelm Busch, Pfarrer Wilhelm Busch,
Elias Schrenk,
okay, noch? Okay. Ach so, das ist ein zeitgenössischer, gell? Ja, okay, ja, ja. Roger, jawohl. Hans-Peter Reuer, jawohl, der nicht mehr unter uns ist. Mhm. Spurgeon, jawohl. Okay, ja. Ja, dann haben wir ja eigentlich schon hier eine Palette, Leute, die schon noch leben, Leute, die nicht mehr leben. Ja, das ist gut. Und da merkt man einfach, also ich habe auch so meine Leute im Glauben, wie gesagt, ich habe am Anfang, ich habe sie gesucht und habe sie nicht gefunden. Ja, mittlerweile hat Gott es wirklich geschenkt, dass ich auch auf jedem Gebiet so meine Vorbilder selbst haben darf, von ihnen lernen darf. Das ist einfach was Wunderbares, das ist ein großes Geschenk. Also einmal passiv, wie machen es die anderen? Wisst ihr, ihr könnt gar nicht glauben, wie oft ich eine Mail schreibe oder jemand anrufe, wenn ich wieder eine Frage habe. Jetzt haben wir wieder das in der Gemeinde. Wie gehst du damit um? Du bist schon 50 Jahre im Glauben. Was soll ich tun? Was soll ich lieber nicht tun? Wenn ich allein auf mich gestellt wäre, da wird oftmals nichts Geistliches dabei rauskommen. Also ist einfach gut. Aber auch Bücher, Erziehung, kindertechnisch. Nehme ich ein Buch, guck, wie machen das die Leute? Oder geh zu Leuten, die schon das alles hinter sich haben. Also Vorbilder zu haben, Vorbilder, wissen, und das ist wichtig auch, das ist nicht ungeistlich. Ich habe schon mit Eltern, Geschwistern gesagt, ich lese nur meine Bibel. Alles andere ist ungeistlich. Ich sage, ja, das ist super, wenn du nur deine Bibel liest, aber wir lernen auch an Menschen. Ja. Und wir haben auch einen göttlichen Auftrag oder eine Legitimation, auch hier zu lernen. Also einmal passiv, ich schaue mir Leute an, wie reagieren die geistlich, mach das nach. Und auf der anderen Seite soll Timotheus selbst prägend werden für andere. Das ist jetzt diese Dinge, wo wir ins Spiel kommen und sagen, okay, die Leute gucken, was gebe ich nach außen weiter? Wie repräsentiere ich den Herrn Jesus? Und das ist klar, im Christsein gibt es keine Bankwärmer, sondern wir alle sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben alle ein Amt empfangen und jetzt sollen wir das auch weitergeben. Gibt es in der Bibel, auch eine Frage an euch, damit ihr mich hier nicht einschlaft, so ein gewisses Mentorenverhältnis? Fällt euch da jemand ein, aus dem gerade neu- oder alttestamentlich, wer hat wen unter die Fittiche genommen?
Mose und
Josua ist mir auch gleich eingefallen, jawohl.
Elia,
Elisa, jawohl. Genau.
Jesus und die Jünger,
ganz klassisch, genau. Genau.
Paulus.
Ja, Paulus Timotheus. Und gibt es auch ein Negativbeispiel? Also unbewusst, das war jetzt eher nicht Mentoren, sondern das war familiär irgendwie, auch ein Vorbild. Und
Lehrer.
Bitte? Ja, also jetzt nicht ein Mentor, also, sondern es gibt, also mir ist jemand eingefallen, der war ein schlechtes Vorbild für seine Söhne.
Ja.
Noch?
Ja.
Bitte?
Ja.
Ach so, ach, okay, Jerobeam, ja, ha? Ja, dann haben wir den Eli, hab ich gehört, genau, der dann vom Stuhl fliegt, Gericht Gottes, genau. Hm? Genau, die Könige natürlich. Ja, mir ist schlechter Abraham eingefallen. Der gelogen hat beim König. Also Lüge und was macht der Sohn, macht später nach. Also irgendwie ist da wohl was. Also auch hier. Aber letztendlich, man sieht einfach, wie wichtig es ist, Vorbild zu sein, Vorbild zu haben. Auch welches Vorbild bin ich? Richtiges, falsches Vorbild und. Also fassen wir das hier das erste zusammen. Timotheus bekommt Anweisungen, ein Vorbild zu sein. Und jetzt wieder das. In der Welt haben wir viele Vorbilder. Fußballer, Ronaldo, Messi, die nehme ich mir, wenn ich ein Fußballer bin. Ich weiß gar nicht, wie die zeitgenössischen Leute heute heißen in der Musik. Auch die. Aber ihr seht zum Beispiel, was für Auswirkungen das auch hat auf unsere Jugend. Gerade musiktechnisch. Vorbilder, Sport auch, ja. Wobei ich da sagen muss, das ist gut, wenn er euch bewegt, wenigstens noch. Aber mein, was wird den Kindern heute, Jugend, vermittelt heute anhand, ich sage nur Deutschrap, Rap an sich, ich meine, wir haben das früher auch gehört, ja, und da kam nichts Gutes bei raus. Aber dieses Weltbild, all das, was heute als Vorbilder genommen wird, ihr guckt mal, wie die Leute, ich habe ja noch Kinder, die ich vom Schulhof abhole, Katastrophe, wie miteinander umgegangen wird. Und auch diese Hemmschwelle, wo kriegen die das her? Ja, das ist, da wird ein Bild vermittelt und von dem her, denke ich, haben wir auch ein wunderbares Einflussfeld, wie man es anders macht. Ja, Vorbild zu sein, Licht zu sein, demütig zu sein, barmherzig zu sein, liebevoll zu sein. Also wenn die Bibel uns ermuntert, Vorbild zu sein, an uns. Was bist du für ein Vorbild? Ja? Wie nehmen dich die Menschen in deinem Umfeld wahr? Wie gesagt, wir sind Vorbilder, ob gut oder schlecht, die Menschen nehmen uns wahr. Also einmal, frag dich mal, auch wenn du heute Abend hier rausgehst, Herr Jesus, ich will ja Tempel Gottes bauen, wie sieht es bei mir aus? Ja, und ich rede jetzt hier nicht von Perfektionismus oder, sondern einfach mal fragen, Herr, wo brauche ich Veränderung? Wir kommen ja gleich zu dieser Liste. Aber auch, frag dich mal, wer sind deine Vorbilder? Ich habe jetzt gerade schon gute Vorbilder gehört, das ist wunderbar. Von wem lässt du dich prägen? Vielleicht auch, jetzt haben wir wenige Jugendliche unter uns, von wem lässt du dich vielleicht zu viel prägen auf negative Art und Weise? Nochmal, für wen bist du ein Vorbild? Und jetzt an die Eltern unter uns, wenn wir Kinder haben, sind wir Vorbilder? Wenn wir am Arbeitsplatz sind, sind wir Vorbilder? Wenn wir in der Nachbarschaft sind, sind wir Vorbilder? Wenn wir in der Gemeinde sind, sind wir Vorbilder? Also frag dich mal diese Fragen. Und jetzt wollen wir uns der Rest nur noch fragen, wo, in welchen Bereichen gilt es für mich? Und jetzt wieder, Herr Jesus, wo willst du, dass ich mich verändere? Durch deine Kraft, nicht jetzt hingehen, abhaken und hier Stress, sondern bei welchen dieser Punkte habe ich vielleicht einen Bedarf, wo die Gnade Gottes in mein Leben neu wirken darf? Und das Erste, was Paulus dem Timotheus hier ja sagt, ist, werde ein Vorbild im Wort. Du nicht, wir sollen ein Vorbild werden im Wort. Und Wort heißt hier, an was denkt ihr, wenn ihr das Wort Wort hört? Bibel? Jesus? Worten? Also interessant, ich habe auch zuerst immer an die Bibel gedacht, Wort Gottes, und das ist sicherlich auch spielt mit drin, aber später, da kommen wir dann darauf, er heißt ja vorlesen, ermahnen und lehren, da möchte ich dann auf das Biblische kommen. Interessant ist, dass jetzt auch Ausleger, ich habe mal ein paar verschiedene Kommentare dazu befragt, dass es doch hier eher um das gesprochene Wort geht. Das heißt, wie gebe ich mich mit meinem Mundwerk? Was kommt da raus? Bibel sicherlich, ja, aber hier ist der Schwerpunkt eher auf dem Gläubigen, der auf sein Wort achtet. Und ich denke, das macht sehr viel Sinn, weil die Leute, oder die gucken nicht als Erstes, wie liest er seine Bibel, sondern was kommt da raus aus seinem Mund. Und ich denke, die Stelle ist bekannt aus Matthäus 12, Vers 34. Da sagt der Herr Jesus etwas über den guten Baum und die Frucht. Er sagt, das ist in Bezug auf die Pharisäer, Schlangenbrut, wie könnt ihr geistlich reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und dann sagt er, was im Schatz drin ist, das kommt dann auch raus. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir Vorbilder, wenn wir geistlich werden, also wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen, wenn das nach außen kommt, das Geistliche, dann sollten wir stark auf das achten, was aus unserem Mund rauskommt. Ihr kennt sicherlich die Jakobus-Stelle, wo der Jakobus ja sagt, die Zunge ist ein elendes Übel. Also die Zunge ist etwas, er sagt, das ist das kleinste Waagerädle. Damit kannst du kannst einen Waldbrand entfachen. Ich nenne das immer, du kannst einen Atomkrieg, einen Weltkrieg nur alleine mit der Zunge entfachen. Und das ist etwas, wenn du in die Welt guckst, wie da miteinander umgegangen wird, wie man sich mit Worten duelliert, wie man sich gegenseitig fertig macht. Du siehst das bei den Politikern, du siehst das, wie gesagt, unter den Kindern, auf dem Schulhof. Aber, Entschuldigung, wie sieht es denn in den Gemeinden aus? Sicherlich nicht so offensichtlich, aber wie ist es da mit der Zunge? Wie gehen die Gläubigen auch untereinander mit der Zunge um? Da macht es natürlich geschickter. Aber ich behaupte mal, mir ist das noch in Erinnerung, als ich bei einer Konferenz war und da waren zwei Frauen draußen gesessen und die haben nicht gewusst, dass ich im Kämmerle bin und meine Bibel da lese. Und ich habe das gehört, was die da geredet haben. Ja, die konnten nichts dafür. Die haben sich über das Aussehen einer anderen Schwester nicht freundlich, sondern im Gegenteil. Ja, da war die Haarfrisur irgendwas und hast du die gesehen und wie ich die? Da habe ich mir gedacht, was ist das für ein unmögliches Verhalten? Und ich sage mal so, das war jetzt eins von mehreren Beispielen, wo ich merke, auch die Gläubigen, wenn sie sich nicht unter Kontrolle haben, da kommt oft Böses raus. Ja, hinterrum, Afterreden, auch dieses, ich sag mal, ja, über den anderen reden, wenn der andere nicht dabei ist, diese Parteiungen und. Ich denke, da fängt es an. Da fängt Geistlichkeit an. Auch da, wo ich denke, dass der andere das nicht bekommt. Wie rede ich über andere? In welches, wo gehe ich mit rein, wenn Bruder X oder Schwester Y wieder zu mir kommt und wieder mal etwas über irgendjemanden abladen möchte? Was mache ich da? Wie schnell, ich habe das auch schon gemerkt, wie schnell ist man dabei, dann ein Ohr zu haben, vielleicht sogar mitzureden und dann zu sagen, hey, was machst du hier eigentlich? Es ist nicht so ohne. Der Jesus sagt, was im Herzen ist, das kommt raus. Wo stehst du da? Und auch wenn ihr die christlichen Internetforen, also ich habe schon lange aufgegeben, da irgendwas mitzulesen, wie da oft umgegangen wird, auch über Geschwister Urteile gefällt werden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt immer ein positives Zeugnis ist. Und ich muss sagen, ich aus meiner Vergangenheit, ich bin aufgewachsen im Umfeld, da hast du von Kindheit an nur geflucht. Schimpfwörter und Beleidigungen und. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Herr das auch, ich denke auch mit dem Alter geht das dann ein Stück weg, hoffe ich, dass das der Herr wirklich weggenommen hat. Und vielleicht bin ich gerade da anfällig, dass ich gucke, wie geben sich da die Gläubigen? Auch die Leute, die, sagen wir, gläubig aufgewachsen sind. Und mir sind zwei Dinge in Erinnerung und das möchte ich uns einfach mitgeben. Wisst ihr, die Menschen, du kannst 20 Jahre alles richtig machen. Aber wenn du einmal in die Kerbe schlägst, das merken sie sich. Ich weiß noch, als ich auf der Bibelschule war und das war ein Vorbild für mich, ja, ein bekannter Mann, und der war dann am Telefon. Ich war draußen gesessen und der hat dann einen Satz gesagt oder ein Wort gesagt. Ich sag mal, das rutscht halt raus. Das kann passiert jedem. Aber mir hat das so geschockt, dass so ein geistlicher Mann so ein Wort am Telefon sagt, das weiß ich noch 10 Jahre später. Das ist hängen geblieben. Und ich habe noch ein Vorbild, ein anderes, der hat dann beim Tennisspieler hat er verloren, da habe ich zugeguckt. Das war für mich so ein Vorbild, wie der mit dem Gegner umgegangen ist. Auf dem Platz, ja, wenn du merkst, wenn es hart auf hart geht, was kommt da raus? Jahre später weiß ich das heute noch. Und das ist immer so, wo ich denke, ah Sven, wisst ihr, und jetzt denke ich gerade an, vorgestern habe ich meine Kinder zur Schule gefahren und das ist immer ein Chaos. Also die Leute sind da total verrückt dann. Und da ist mir auch dann die Hutschnur hochgegangen und meine 3 Kinder waren im Auto. Ja, da ist eine Frau mitten auf der Straße geparkt, ausgestiegen und ich denke mir, was machst du da? Ja, und alle schon gereizt gewesen. Dann habe ich gemerkt, Sven, was ist in dir eigentlich drin? Du bist auch nicht besser. Ja, und da muss ich mich entschuldigen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir dafür ein Gespür haben, zu sehen, okay, es kommt darauf an. Jakobus 1,19, ich lese uns gerade noch die Stelle, ich weiß nicht, was da steht, aber Jakobus 1,19, genau. Darum, meine geliebten Brüder, seid jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zu reden, langsam zum Zorn. Ich denke, das ist ein guter Ratschlag. Mehr zuhören. Ja, es gibt vom Charakter her Leute, die quatschen dich von Natur aus kaputt. Ja, das ist vielleicht für die noch, da muss ich noch mehr beten, Herr Jesus, schenk mir. Aber einfach mal zuhören. Ja, das ist was für die Seelsorge. Wissen, wenn ich Leute höre, die kommen mit einem seelsorgerlichen Problem und dann gibt derjenige nach 2 Minuten einen Ratschlag. Hör doch erst mal zu. Guck doch mal, was hat er überhaupt zu erzählen? Das ist wichtig. Und 2. Timotheus 2,24 habe ich mir noch aufgeschrieben. 2. Timotheus 2,24. Auch eine wichtige Stelle. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegenüber jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheit. Es geht vor allem an die Gemeindeleiter. Das ist auch wieder Timotheus. Und jetzt hört mal, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegenüber wen? Bitte? Jedermann. Also auch diejenigen, wo du denkst schon wieder, wenn er reinkommt, das ist wieder jemand, der bringt mich auf die Palme. Du sollst nicht streiten, sondern milde gegenüber jedermann und geduldig im Ertragen von Bosheit. Das ist ein Vorbild. Wenn ich auch mal böse, und das ist ja, ich weiß nicht, also mir fällt das, es ist ein Lernprozess. Deswegen lässt Gott das auch zu, kommen wir morgen nochmal. Warum lässt Gott Anfechtungen in unserem Leben, Prüfungen zu, damit wir lernen? geduldig zu sein. Aber es ist wichtig, dass wenn Leute auch kommen, wo wir wissen schon, dass man auch mal, wissen, mir steckt das auch, ich musste das lernen. Bei uns hieß es immer früher, lass dir nichts gefallen. Ja, ein Mann muss vor allem, wenn einer dich nur schief anguckt, dann musst du. Geduldig sein im Ertragen von Bosheit. Das ist es, wenn der Herr Jesus sagt, du, wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halt auch die andere hin. Das ist ein Vorbild. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben mittlerweile Vorbilder, wo ich sage, wow, das sind für mich Vorbilder. Ich höre von denen kein böses Wort, auch wenn ich angegangen werde. Daran möchte ich mich orientieren. Also, wenn er jetzt rausgeht und sagt, ja, mein Mundwerk, dann wäre vielleicht das ein guter Anfang. Das Zweite, was er sagt, ist Wandel. Was ist der Wandel? Was versteht ihr unter Wandel? Alltägliches Wandel. Genau, ist ein altdeutsches Wort eigentlich. Wandel, der alltägliche, praktische Wandel. Und das hat ja natürlich viele Bereiche. Wo bin ich in meinem Wandel ein Vorbild? Das kann zum Beispiel sein, ich kann nicht jede Bibelstelle lesen, ich sage sie euch einfach, dann könnt ihr sie auch daheim lesen. Zum Beispiel in den Finanzen. 1. Timotheus 6, Vers 6 und 10 zum Beispiel, wo es heißt, Stelle lese ich uns, weil ich glaube, auch im Reich Gottes ist Geld eine Sache, wo der Teufel uns auch, was das Vorbildsein angeht, vielleicht angehen kann. Es sagt 1. Timotheus 6, Vers 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Ich achte Leute, und das sind für mich ein Vorbild, wenn ich sehe zum Beispiel, wie ein Prediger, wenn ich zu dem komme nach Hause, der angesehen ist im Reich Gottes, wie einfach der lebt. Holztisch, kleines Stüble, und spendet aber sein Geld, das er hat, ins Reich Gottes. Das sind für mich Vorbilder, die sich genügen lassen. Er sagte hier, Gottesfurcht, die mit Genügsamkeit verbunden ist, etwas Wunderbares. Jetzt kannst du dich fragen, wie sieht's bei dir aus in meinem Leben? Bist du genügsam, gerade was die Finanzen angeht? Er sagt ja dann weiter, die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Ja, betrifft das Reich Gottes. Und die Auswirkungen sind natürlich dann auch, er sagt ja hier in Vers 10, dass einige vom Glauben abgeirrt sind, ja, weil sie dieser Habsucht nachgegangen sind. Frag dich mal, welchen Stellenwert hat das Materielle in deinem Leben? Wie gehst du mit den Finanzen um? Ja, wo bist du anfällig vielleicht? Wandel heißt auch Beziehungen untereinander, auch Ehe. Als ich zum Glauben kam, dachte ich, christliche Ehe ist immer perfekt, ist alles wunderbar, da gibt es nie Probleme. Also ich meine es nicht Streitereien, sondern ich meine wirkliche Dinge, die ins Eingemachte gehen. Ja, und ich denke, die Scheidungsrate, das hat man mal in Amerika gesagt, ist höher als bei den Christen als bei den Nichtchristen. Wie bin ich ein Vorbild im Glauben in der Ehe? Ja, wie gehe ich zum Beispiel mit meiner Frau um? Mir hat mal ein Prediger ein guter Bibelvers mitgegeben, der ist an uns Männer gerichtet. Und zwar, da heißt es in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß und erweist die Ehre. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig sein mit euren Frauen, weil sie ein schwächeres Gefäß sind. Wie gehst du mit deiner Frau um? In der Ehe. Ich weiß noch, ein Bruder, der vor mir stand, ist noch gar nicht so lange her, der sagt, meine Frau ordnet sich nicht unter. Steht da im Epheser 4, 5. Wenn ich so vor dir stehe, wenn du so mit deiner Frau umgehst, wie du mir das gerade sagst, das ist kein Wunder. Weißt du, mir hat ein Prediger gesagt, ey Sven, guck mal, ich habe eins gelernt im Christsein. An uns Männer ist das gerichtet. Frauen sind anders. Das war meine große Erkenntnis. Frauen sind anders. Als ich das begriffen habe, die ist nicht so wie ich. Ich lese 20 Theologiebücher und dann, meine Frau, die hat gar kein so Interesse. Frauen sind anders. Die möchte, dass ich ihr zuhöre. Ich möchte Lösungen finden. Verstehe? Geduldig sein. Hier anders umgehen. Also, es ist eine riesige Palette. Ehe, Erziehung, Kindererziehung. am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Dein Wandel, wie nehme dich die Menschen wahr als Folger Jesu? Und jetzt sagt er als nächstes, ist die Liebe Vorbild in der Liebe. Und da steht das Wort Agape, Liebe untereinander. Du sollst und ich, wir sollen Vorbilder in der Liebe sein. Und hier steht das Wort Agape, was heißt, es ist, ich suche das Beste meines Nächsten, ohne dass er dafür etwas tut. Bist du so jemand? Sehe dich die anderen als jemand, der hingebungsvolle Liebe praktiziert. Wie nimmst du auch untereinander in der Gemeinde? Wie machst du Unterschiede? Wisst ihr, ich weiß, wenn die Tür aufgeht bei uns in der Gemeinde und Bruder X kommt rein, mit dem ich sowieso auf einer Welle Liebe bin, da habe ich doch kein Problem, den zu lieben. Aber wenn dann wieder der andere Bruder kommt, da wo ich schon weiß, der dann zu lieben, ja, wie kriegst du das hin? Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Und das ist ja auch, was der Paulus hier sagt, sei ein Vorbild in der Liebe. Und jetzt bei euch in der Bibel, ich weiß nicht, ob es bei euch ist, ich habe hier Schlachter 2000, Textus Receptus, und das nächste ist bei mir im Geist. Ja, was ist ein Vorbild im Geist? Das heißt, im Heiligen Geist zu wandeln, ein Vorbild zu sein, in, jetzt wieder Thema von heute Mittag, auf dem Bergland zu sein, mit dem Herrn Jesus zusammen, mich fühlen lasse. Und wisst ihr, Fleisch ist das Gegenteil von Geist. Ein Vorbild im Geist zu sein, heißt ein Stück weit auch von Jesus begeistert zu sein. Begeistert zu sein meine ich jetzt nicht im charismatischen Sinn, so wie es die Charismatiker machen, da wo dann nur noch das Gefühl eine Rolle spielt und hier und da und Halleluja, sondern ich meine einfach begeistert von Herrn Jesus zu sein, ja, im Geist zu wandeln. Muss ich mir schenken lassen, denn sonst kann ich ja auch nicht lieben, weil Liebe kann ich mir genauso wenig aus der Rippe schneiden. Also in der Liebe, wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Und vielleicht fällt dir gerade jemand ein, in Bezug auf die Liebe, wo du sagst, ja, vielleicht muss ich mir hier ein Stück weit Liebe schenken lassen, vielleicht mit dem Geschwister, mit jemand aus der Familie, wo ich einfach sage, Herr, ich komme mit demjenigen nicht zueinander. Aber ich möchte ihn lieben um deines Willen. Im Geist, muss ich mir schenken lassen. Dann das nächste ist ein Vorbild sein im Glauben. Oder man kann auch sagen im Vertrauen. Für mich ist jemand ein Vorbild, ein Gläubiger. Ich denke, wir alle haben zu tragen irgendwo. Wir alle haben Sorge und Nöte, auch was um uns herum passiert. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir, wenn wir Vorbild sein wollen, dass wir nicht in das Jammerlied der Welt einstimmen. Oh, ist alles so schlecht, ist alles so böse. Ich meine, wir haben Corona zum Beispiel gehabt, ganz extrem. Ja, das ist so schlimm und hier ist so schlimm. Ja, natürlich, das war sehr herausfordernd, aber du hast auf einmal auch die Gläubigen, die haben sich um Sachen gedreht und nur noch gejammert, das ist schlimm und das ist schlimm. Wir haben doch eine andere Hoffnung. Wir haben doch einen Herr im Himmel. Wisst ihr auch, was das Politische angeht? Glaubt ihr, dass der Herr auch die Grünen nicht unter seiner Hand hält? Das ist kein Unfall, dass der Herr Jesus hier macht und was alles passiert. Sondern ich denke, ein Stück weit auch Vorbild zu sein, Herr Jesus, du hast alles in der Hand. Ja, du hast schon meine Gemeinde hier in der Hand. Weißt du, und wenn ich jetzt so, natürlich wollte er wahrscheinlich auch die ganze Stühle hier voll haben. Was machen wir jetzt, damit wir die Leute hier reinbekommen? Entschuldigung, ich vertraue einfach, das machen wir auch bei uns. Wir haben gesagt in der Gemeinde, wir machen weder Werbung noch sonst irgendwas. Wir bieten uns nicht an, wir machen keine super Programme, wir bauen keinen Pool dahin, wir machen keine Hüpfburg. Wenn ihr das macht, dann macht es. Aber wir wollen gucken, dass der Herr Jesus uns Leute einführt. Und das Interessante ist, der Herr führt die Leute rein. Wo die herkommen, weiß ich als gar nicht. Manche kommen, manche gehen wieder. Die bleiben, die meinen es auch wirklich ernst. Und deswegen einfach vertraue ich, dass der Herr Jesus Gemeinde baut. Auch wenn wir weniger werden. Wir sind auch mal an den Punkt gekommen, wo man denkt, jetzt hat es aber stagniert, jetzt geht es sogar zurück. Der Herr macht sein Ding, ein Vorbild im Glauben. Der vorletzte Punkt ist, ein Vorbild in der Keuschheit. Und Keuschheit meint es in Bezug auch auf den Umgang, auch auf sexueller Art zur Welt, auch untereinander. Paulus sagt in 1. Timotheus 5, Vers 1, einen älteren Mann fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Das heißt auch hier, ich denke, hier ist natürlich vor allem der Mann gemeint, wie gehst du mit dem anderen Geschlecht um? Und auch hier, vielleicht ist ein negatives Beispiel, Ravi Zacharia, kennt vielleicht jemand von euch? Amerikaner, ein Wahnsinns-Apologet in Amerika, sehr bekannt, sehr viel Gutes für den Glaube getan. Der hat, ich glaube, 2018 oder 20 an Krebs dann gestorben, so viel ich weiß. Jetzt kam dann kurz nach seinem Tod raus, er hat mit vielen Unzucht getrieben, also viele sexuelle Verstrickungen. Und jetzt kann man sagen, naja, wisst ihr, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Der Teufel ist so raffiniert, wir stecken nicht drin. Ja? Und das gilt jetzt nicht nur für die Gemeindeleiter. Wenn du vielleicht da bist und hast eine schwierige Beziehung, ja, und du merkst vielleicht, dass es kriselt auch gerade geistlich untereinander, der Teufel weiß genau, wen er dir schicken muss. Ja? Derjenige, der dich auf einmal versteht. Oder diejenige, die auf einmal versteht. Man muss da wirklich, und deswegen sagt er, in aller Keuschheit, im Alten Testament heißt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Also ich muss gewisse Dinge, wo ich merke, da bin ich anfällig, Seelsorge zum Beispiel, vielleicht auch, ich weiß nicht, wie für euch ist, Seelsorge in dem Sinn. Klar, also ein erfahrener Seelsorger, Rainer Wende bei uns in der Gemeinde, sagt immer, da ist mindestens ein großer Tisch zwischendrin. Ja, nie alleine, keine Türe zu, wenn es jetzt von Mann zu Frau wäre. Ja, am besten ganz meiden. Und wenn, dann wirklich so auch initiieren, dass Leute ihm mit im Raum sind. Er hat mir auch aus der Erfahrung gesagt, da kommen im Nachhinein kommen dann Dinge auf einmal, hat er war mit mir im Raum und da hat dann gelogen. Ja, also man muss einfach, der Teufel hatte nur eins, er möchte uns zerstören, er möchte Vorbild zerstören, dass man hier auch in gewisser Weise Schutz hat. Das beste Beispiel ist Josef. Was hat Josef gemacht, als er verführt werden sollte? Gerannt, weg, das Beste, was du machen kannst. Einfach sich nicht drauf einlassen. Also ich denke auch hier in der Keuschheit, wie gehe ich um mit dem anderen Geschlecht, wo auch internetmäßig, was muss ich vielleicht tun, damit ich mir diese Dinge nicht mehr ansehe, die mich ja auch wiederum prägen, all diese Dinge. Und das allerletzte hier, nehmt ihr eigentlich was mit, was ich da mache? Wortwandel, ja, ist das so? Ich meine, es ist echt mir wirklich, es ist gut. Es ist sehr, ich weiß, es ist, wir kratzen an der Oberfläche, ja, aber ich hoffe, dass wir wenigstens Impulse bekommen. Ja, zu Hause geht ihr dann in die Tiefe und dann geht ihr, ich schütte euch nur zu. Das Letzte ist, und das ist jetzt für mich auch eines der wirklich, wie alle anderen auch, aber wichtige, zu solchen Vorbild sein im Vorlesen, Ermahnen und Lehren. Und das ist eigentlich das, bei uns Christen, da fängt es eigentlich an, das ist unser Fundament. Hier ist natürlich jetzt in erster Linie für einen Gemeindeleiter, aber es zieht sich auf alle Ebenen, für jeden. Das Erste ist, er soll ein Vorbild sein im Vorlesen. Ich denke, für diese Gemeinde ist es wichtig, und ich denke, das tut er ja auch, dass der Bibeltext auch im Gottesdienst oder wo auch immer im Zentrum steht. Dass wir, ich sag mal, keine Impulse geben oder darüber diskutieren, auch im Hauskreis, sondern dass da jemand ist, der vorliest, dass das Wort Gottes im Zentrum ist, der mit dem Wort Gottes ermahnt und dann damit auch lehrt. Das funktioniert natürlich nur jetzt bei uns allen, wenn du eine Bibel zu Hause hast. Jetzt werden da wahrscheinlich lachen und sagen, ja, du bist bei uns Christen. Ich finde es persönlich, mittlerweile finde ich es noch nicht mal mehr erschreckend. Ich bin auch abgestumpft, dass ich in eine Predigt gehe, irgendwo außerhalb oder auch bei uns in der Gemeinde. Und du sagst, jetzt lesen wir den Bibeltext. Du hörst kein Bibelrascheln. Und dann guckst du die Leute an, die haben keine Bibel. Die bringen auch nie eine Bibel mit. Ich frage mich immer, was ist das für ein Zeugnis? Wir bekennen doch, dass das inspirierte Wort Gottes ist, das alleinige Fundament, auf dem wir stehen. Ja, und Entschuldigung, ja, und wo ist deine Bibel? Eine Frau sagt zu mir, ich bin blind. Dann kann ich sagen, okay, das verstehe ich, dann bringst du deine Bibel nicht mit. Aber wo ist die Bibel? Wir kommunizieren auch nach außen etwas. Wenn wir eine bibeltreue Gemeinde sein wollen und wir sagen, das ist das wahre Wort Gottes, und da kommt einer von draußen rein und der fragt, ja, okay, das ist so wichtig, und wo ist eure Bibel? Ich verstehe das, wenn einer sagt, ich komme nicht mit, Sven, du redest so schnell, du guckst so schnell, musst ja nicht. Aber trotzdem, es zeigt mir persönlich irgendwie auch einen Stellewert. Ich gucke auch immer ganz gerne, ich gucke dann immer, was hat denn der für eine Bibel? Ist das Goldschnitt oder was für eine Übersetzung? Aber ich gucke auch gerne in die Bibel rein, wie sieht denn die aus? Ja, ist die noch so ganz unbenutzt oder ist die zerflettert und beschrieben? Das finde ich, das zeigt mir etwas. Und das ist für mich ein Vorbild dann. Ja, für mich ist das ein Vorbild, wo ich denke, der nimmt das ernst. Ja. Hast du eine Bibel? Liest du konstant im Wort Gottes? Ja, Bibellese, einmal im Jahr durch die Bibel. Wie gesagt, wenn ich gesund bin und so, dann einmal im Jahr durch die Bibel, den ganzen Ratschluss Gottes. Das Zweite ist natürlich auch, ermahne dich. Jetzt kommen wir hier zu dem Wort hier, bist du ein Vorbild im Ermahnen? Und ich meine jetzt nicht, bist du dafür bekannt, dass du jedem immer eins über die Rübe ziehst. Sondern ermahnen, hier das Wort steht hier, parakaleo, das heißt tröstend ermahnen. Ja, wie wirst du wahrgenommen? Aus der biblischen Erkenntnis. Ich kenne Leute auch, die haben ein unglaubliches, ich bin gleich fertig, wir haben sieben, bin gleich, haben ein unglaubliches Bibelwissen. Und die können auf jedes Problem eine Bibelstelle sagen. Aber ich höre denen nicht zu. Weil die es mit so einem Ton rüberbringen, wo du, da fehlt was. Parakaleo heißt jemand an die Seite nehmen und mit ihm den Weg gehen und ihm seelsorgerlich erklären, wenn er ein Problem hat oder eine Frage hat, und auf einer Ebene tun, die annehmbar ist. Nicht von oben herab. Ja, und ich denke, auch das ist für mich ein Vorbild. Und das Zweite und das Vorletzte ist heilsgeschichtliche Sicht. Das wäre jetzt ein ganzes Seminar für 7 Tage. Ihr lest die Bibel. Ich hoffe, ihr lest die Bibel. Ihr seid in der Bibel zu Hause. Ich denke, es ist wichtig, dass man die Bibel heilsgeschichtlich liest. Das heißt, der Unterschied macht. Israel und der Gemeinde. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr da drauf seid, aber es ist wichtig, Unterschied, Israel-Gemeinde. Wir können nicht einfach aus dem Alten Testament irgendwelche Dinge für das Neue Testament auf unsere neutestamentliche Gemeinde münzen. Ja, wir müssen immer gucken, ist das mit den Lehrbriefen der Gemeinde in Einklang? Ja, so viele, sag mal, gesetzliche Gemeinden, wo Leute kaputt gehen, seelsorgerlich, kommen daher, weil die Bibel nicht unterschieden wird zwischen dem, was ist jetzt und was ist Israel Altes Testament. Ja, wenn jetzt Leute da drin sitzen und sagen, was redet der eigentlich? Das ist Grundlage. Ja? Macht euch da vielleicht ein bisschen mehr schlauer. Gibt Menschen, auch gerade Roger Libby, die heilsgeschichtliche Sicht haben, Karl-Hermann Kaufmann, Rudolf Ebertshäuser, das sind die Brüder. Apostelzeit, Gemeindezeit, unterscheiden, bitte. Wisst ihr, charismatische Gemeinden, die immer mehr Einfluss haben, auch auf unsere Jugend, auch auf die evangelikalen Gemeinden. Ja, Zeichen, Wunder, Sprachenrede, Prophetie, der Herr hat mir gezeigt, hier und da. Kommt nur daher, dass man nicht unterscheidet, dass Apostelzeit eine andere Zeit ist, als jetzt wir in der Endzeit. Ja, auch da, wenn ihr jetzt fragt, was redet er, das wäre der Punkt, wo ihr anfängt. Ja, wirklich zu unterscheiden, was sagt mir die Bibel. Ich muss sie teilen, das Wort der Wahrheit recht teilen. Und das Letzte ist, und das ist ganz einfach, lies deine Bibel mit 3 Fragen, damit du ein Vorbild wirst in der Lehre. Weiß ich das? Ich lese immer einen kleinen Bibelabschnitt. Ja, und dann frage ich mich, weiß ich das? Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Epheser 1,3. Weiß ich das? Dass ich gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen? Ich muss das wissen, sonst kann ich es nicht ausleben. Habe ich das? Das wäre die 2. Frage. Habe ich das für mich persönlich angenommen? Und dann das 3. ist, tue ich das? Das sind 3 einfache Fragen, mit denen wir das Bibellesen schon sehr viel anregender machen. Ja, und es bringt mir was. Drei Fragen. Weiß ich das? Habe ich das? Tue ich das? Wissen, da brauchst du kein Theologie studieren, wie ich 5 Jahre. Das kann ein Jugendlicher, ein Kind. Muss ich was zusammenfassen? Mal gucken. Nee, im Grunde genommen, das Thema ist geistliches Vorbild sein. Und ich denke, diese Punkte, die wir jetzt gesehen haben, ich kann euch auch, wenn ihr wollt, dieses Skript zukommen lassen per E-Mail, da braucht ihr Dings. Aber eins ist, denke ich, wichtig. Vom Staatsmann wird erwartet, dass er ein Vorbild ist, dass er sein Land repräsentiert. Wie schwer wir als Christen, dass wir den Herrn Jesus in diesen Dingen repräsentieren. Worte, Taten und alles andere. Okay. Gibt es dazu noch eine Frage? Sonst wäre ich fertig. Seelisch und körperlich. Nee, ich denke, habt ihr viel zu tun. Ja, aber das ist auch eins, dann höre ich auf. Bitte jetzt nicht abhaken, sondern aufs Bergland gehen und frage, Herr, was willst du? Wo soll ich mich verändern? Ja. Okay, ich bete noch kurz zum Schluss. Ja, Jesus, es ist einfach ein unglaubliches Geschenk, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Ja, wir dürfen uns verändern durch deinen Geist. Und du zeigst uns sogar im Wort Gottes, wo wir jetzt anders auf diese Welt agieren dürfen. Wir kommen ja selbst aus dieser Welt. Wir haben unsere Prägung, unseren Charakter. Aber du möchtest uns nicht so lassen, Herr, sondern du möchtest uns in dein Ebenbild verwandeln. Und wir wollen dir einfach danken, dass wir es nicht aus uns selbst machen müssen, sondern dass dein Heiliger Geist in uns wirkt. Du zeigst uns gewisse Punkte auf durch dein Wort und wir wollen sie dir einfach anbefehlen. Da, wo jeder Einzelne steht, Herr, wirst du deinen Finger drauflegen, dass wir das dann auch wirklich in unserem praktischen Alltag ja umsetzen können, sei es am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Gemeinde, Herr Jesus, sei du mit uns. Und wir danken dir, Herr, dass du Mitleid hast mit unseren Schwachheiten. Amen.